Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzei, und jetzt kommt die letzte Folge des Interviewgastes Detlef Lalla, Teil 3 des spannenden Interviews zum Thema digitale Zukunft. Und in dieser Folge gibt es einige Themen mit Ausblick, das heißt, was kommt denn alles noch auf uns zu und was bedeutet das konkret? Zum Beispiel die Bedeutung von User Interfacing und wie dort durch gezielte Analysen nichts dem Zufall überlassen wird. Welchen Stellenwert haben Zielgruppen auf die Produktentwicklung und so weiter? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
Ich habe mal ein bisschen recherchiert auf der Homepage von der Hochschule, was es da alles so für Themen gibt oder Unterkategorien zum Thema Digitalisierung. Und ein spannendes Thema, User Interfacing, ist sowas, wo sich wahrscheinlich auch die wenigsten was drunter vorstellen können, aber jeder nutzt es täglich. Wie sehen Sie das? Also User Interfacing, was bedeutet das und was heißt das zum Beispiel für mich als Unternehmen, wenn ich einen Einzelhandel habe? Wie könnte ich sowas zum Beispiel nutzen?
Fangen wir erstmal in der realen, greifbaren Welt an, bevor wir in die digitale einsteigen und in die sozusagen bildhafte Welt. Wenn Sie ein Einzelhändler sind oder eine Einzelhändlerin in diesem Falle, dann würden Sie dafür sorgen, dass Ihr Geschäft nach außen hin ein Schaufenster hat, das nett dekoriert ist. Dafür gab es früher Dekorateure, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt.
Keine Ahnung. Gibt noch welche, aber die haben zu kämpfen. Also ich kenne einen, der hat wirklich gesagt, am Markt, das ist echt schwierig, dadurch, dass der Einzelhandel problematisch ist, haben die Schaufensterdekorateure natürlich auch Schwierigkeiten. Ja.
Also dieses Thema ist erst einmal, wir haben auf der einen Seite, User ist natürlich ein schönes neues Wort für die Deutschen, also die Benutzer von etwas.
Nutzer oder Kunden.
Oder die Kunden, die sehen etwas vor sich, was auch immer sie vor sich sehen. Und da wird ja mit den verrücktesten Sachen gearbeitet. Wenn Sie zum Beispiel, je nachdem welche Art von Smartphone oder Mobiltelefon oder Cellphone oder was auch immer die Bezeichnung sein mag, verwenden, dann sehen Sie, dass beispielsweise an der Oberfläche so kleine Kästchen drauf sind. Nicht diese kleinen Icons oder die man auf dem Telefon sieht, die man im Grunde App nennt, ne, und die aber eine bestimmte Größe haben.
Ja.
Und da hat man sich wirklich die Mühe gemacht, die Durchschnittsfingergröße zu ermitteln.
Ah, okay.
Deswegen haben die diese Größe.
Ja, okay, so. Um da auf das App-Symbol zu klicken quasi.
Das ist kein Zufall, dass das so ist, sondern das hat man im Grunde ganz bewusst und gezielt ermittelt und dann hat man das auch umgesetzt. Okay. Und das hat sich dann naturgemäß so gehalten. Und wenn Sie jetzt irgendeine App öffnen oder ob Sie jetzt ins Internet hineingehen und schauen da drauf, dann begegnen Ihnen ja die unterschiedlichsten Oberflächen. Manchmal begegnen Ihnen Oberflächen, das weiß man, diese Menschen haben noch nicht gelernt, dass sie mit einem System arbeiten, das nicht weiß, mit welchem Gerät sie gerade auf dieses Netz zugreifen. Das weiß das Gerät nicht, natürlich. Klar, das Gerät weiß, ich habe da eine Internetadresse, aber die Internetadresse weiß nicht, was ich für ein Gerät benutze. Mhm. Inzwischen weiß man aber, dass man das im Grunde machen kann. Man kann im Grunde genommen jede Internetseite auch so gestalten und organisieren, dass sie auf jeden Gerätetyp passt. Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Formen. Das beginnt im Grunde bei den Smartphones, also bei den kleineren Geräten, die ja unseren Alltag jede Sekunde begleiten. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Man hat diese sogenannten, also die ursprünglichen, eigentlich nur für dieses Gerät gebauten Systeme. Dann hat man im Grunde genommen hybride Apps, also die können im Grunde beides, sozusagen sowohl als auch auf dem einen Betriebssystem arbeiten, von der Firma Google und die anderen von der Firma Apple. Mhm. Und diese Betriebssysteme haben unterschiedliche Anforderungen an die App und die müssen dann entsprechend konfiguriert werden. Und dann gibt es im Grunde sogenannte Web-Apps, die können Sie dann aufrufen, wenn Sie irgendwo einen Zugang ins Netz haben. Mhm. Und dann kriegen Sie immer genau die Lösung, gleiche, die für Ihr Gerät passt. Okay. Also diese Lösungen hat man, sind unterschiedlich teuer. Eine native App, also eine ursprüngliche App für jedes Gerät, für jedes Betriebssystem zu bauen, ist sehr teuer, mhm, im Verhältnis dazu zu anderen.
Anpassbare, okay. Das heißt, übersetzt, das, was früher das Schaufenster war für einen, richtig, Laden. Genau. Ne? Das heißt, als Kunde schaue ich mir das an, ob, richtig, ich reingehe oder nicht, richtig, reingehe. Genau. Ist die User Interface, also die Benutzer-Kunden-Schnittstelle, ja, oder zum mir in der digitalen Welt, richtig, in Form einer App und einer Darstellung einer digitalen oder Ansicht ins Internet hinein.
Zum Beispiel.
Auf, ganz genau, die Homepage, auf, richtig, den Shop, auf was auch,
was
immer.
Auch immer. Und, okay, dabei.
Das heißt, es ist nur dieses Schaufenster. Es ist noch nicht beschrieben, ist es ein Shop oder ist es eine Webseite oder ist es eine Landingpage oder irgendwas anderes.
Es ist einfach nur die, erstmal da.
Wie sieht die Oberfläche aus?
Genau.
Ah, ja, okay.
So, und jetzt können, mhm, Sie natürlich sagen, wer sind denn diejenigen, die ich da gerne bei mir finden würde?
Ja, also das ist das Wichtigste und Spannendste in der digitalen Welt, ja, finde ich, dieses zielgruppenorientierte Denken. Das, richtig, ist noch wichtiger als in der analogen Welt. Da musst du auch sagen, okay, bin ich in der Fußgängerzone oder bin ich im Industriegebiet mit meinem Laden, wenn wir jetzt beim Einzelhandel bleiben? Ne? Wo halten sich meine Zielgruppe auf, meine Kunden? Im Netz, digital, ist es noch wichtiger, ja.
Ich würde das nicht, mhm, unbedingt so, also ich will Ihnen nicht, mhm, widersprechen. Prinzipiell haben Sie recht, aber ich würde es nicht unbedingt unterschreiben, dass das anders ist. Es war, mhm, früher schon so, dass man sagen konnte, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, in den Vertrieben von verschiedenen Unternehmungen, in denen ich arbeiten konnte, waren da nicht so viele, da war das durchaus üblich, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Mhm. Was heißt Tellerrand gucken? Wenn ich zwei Apotheken habe und, mhm, ich habe zwei Wohngebiete und ich habe die geografische Lage und ich habe die Bevölkerungsstruktur, Altersstruktur, mhm, dann konnte ich sagen, welcher Apotheker würde das Vergnügen haben, gerne mit mir zu arbeiten und welcher würde sagen, geht mich nichts an. Mhm. Und welcher wäre, selbst wenn er sagen würde, es wäre schön, wenn ich mit dir arbeiten könnte, einer, der für mich nicht interessant ist. Mhm. Einfaches Beispiel, Sie haben eine Eisenbahnlinie, auf der einen Seite ist eine Apotheke, auf der anderen ist auch eine.
Ja.
Das Wohngebiet, das da ist, wo wir eben gerade gesagt haben, auch eine, besteht aus überwiegend älteren Menschen, gutes Geschäft, Diabetes Typ 2 und alle möglichen anderen. Dieser Apotheker wird sehr freudig und großzügig sich mit dem Thema Diabetes beschäftigen. Der andere, der sagt, das macht gar nichts, die kommen bei mir gar nicht rüber, bis der Bahnübergang auf ist, hm, ja, ist bei mir die Apotheke zu.
Mhm.
Das heißt, da konnten Sie schon alleine anhand der Umfeldanalysen feststellen, wo ist für Sie im B2B zum Beispiel, also im Business-to-Business oder Geschäft-zu-Geschäft, ein vernünftiger Bezug.
Mhm.
Wen sollte ich besuchen?
Mhm.
Ist das ein A? Früher hat man klassifiziert Kunden ja nach A, A B, C. Die Leute, mit denen wir jetzt, die uns vielleicht zuhören, die wissen das. Und ist das ein A-Kunde potenzialmäßig oder ist das eher ein C-Kunde?
Mhm.
Ja, so. Und wenn man das weiß, wenn man also weiß, das ist meine Zielgruppe, dann muss ich dann mache ich in der Regel der Fälle etwas, also wir machen das an der Hochschule so, mhm, wir gehen dann im Grunde in diesen Zielgruppenkreis hinein, wir suchen uns ein heterogenes Team, indem wir mit diesen Kunden zusammen gemeinsam identifizieren, was sind deren Erwartungshaltungen, wenn sie eine Internetseite aufrufen. Was, mhm, würden die gerne sehen?
Okay.
Wenn Sie sich die Internetseite der Jungadler angucken, dann werden Sie genau sehen, das ist eine, die wir gemacht haben.
Jungadler, muss man dazu
Jungadler
sagen,
Mannheim, sind die
Eishockey-Nationalmannschaft, ja. Nationalliga.
Ja,
genau. Also,
das ist eine ganz, Jungadler sind wirklich die ganz Jungen, die Kleinen, nicht, bis oben hin. Die haben sich total gefreut, dass sie zum ersten Mal überhaupt selber abgebildet waren.
Ja.
Ab einem bestimmten Alter erst. Nicht?
Ja.
Die Kinder haben wir dann draußen gelassen, aber da, wo die Eltern das wollten, konnten die sich ja auch
okay
drauf. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt und das spielt auch immer eine Rolle, wenn man bei solchen Themen arbeitet. User Interfacing heißt eigentlich auch darauf einzugehen, was kann derjenige lesen. Es sollte neben der Responsiveness, also der Fähigkeit des Gerätes zu erkennen, was bin ich für ein Gerät, dass das Gerät sich identifiziert bei der Internetseite. Es sollte aber auch geklärt sein, dass im Grunde diese Seite sehr wohl erkennt, was will der denn gerne was sieht er denn? Passt das? Ja, ist das auf dem, kann der das überhaupt sehen? Oder ist der von seiner, wie sagt man, Leistung, Sehleistung her, mhm, vielleicht eingeschränkt? Mhm. Ist der Schrifttyp vielleicht verkehrt? Mhm. Sollte man für die Zielgruppe, die möglicherweise etwas älter ist, eine andere Gestaltungsform wählen? Ja? Sie können sich, das einfachste Beispiel ist, wenn Sie dieselbe Seite in Indien machen würden oder in Afrika, mhm, müssten Sie möglicherweise alles andersrum drehen, mhm, nicht? Weil die von der anderen Seite her lesen. Also das sind so Sachen, wo man dann sich klar werden muss drüber, was ist eigentlich die Aufgabe der Seite, was will der entsprechende Anbieter vermitteln. Und das sollte schon auf der ersten Seite Freude bereiten. Ja. Man nennt das dann eine erfröhliche Kundenreise, Customer Journey. Ja? Also der soll sich freuen, wenn er das Ding aufmacht und sagt, wow.
Ah ja, da bin ich richtig, ja, das, und weiter.
Genau. Ne?
Und dann,
sollte er auch den Mut haben und es sollte auch nicht zu viele Klicks brauchen, mhm, bis er da angekommen ist,
was er eigentlich,
wo er eigentlich
sucht
hin
und will.
Ja. Und er sollte möglichst, das empfehle ich immer wieder, weil mich treibt es auf die Palme, jedes Mal, wenn ich irgendwas suche und ich kriege dann immer gleich die Mitteilung, was ich denn sofort jetzt bitte machen muss, meine Telefonnummer eingeben oder meine E-Mail-Adresse, mhm, oder was auch immer. Das ist alles ganz nett. Wenn die mich gewonnen haben, mache ich sowieso.
Ja.
Ja. Und wenn ich im Grunde genommen nicht gewonnen worden bin durch das Produkt, schalte ich sie ab. Und wenn ich nochmal was kriege, kriegen sie gleich mitgeteilt, dass ich daran nicht mehr interessiert bin.
Ja.
Ja. Aber das ist ein Thema, wo man wirklich sagen muss, das ist ein hoher Anspruch auch an Entwickler. Und da wird sehr viel geschnuddelt. Und, mhm, da können Sie gerne mal ins Internet gucken und so Analysen. Wenn Sie Lust haben, lade ich Sie gerne mal ein zu uns an den Lehrstuhl. Da, wenn wir mal eine Seite analysieren, dass man das mal sehen kann, was dann am Ende von der Seite noch übrig ist. Das ist schon
was wirklich relevant ist für die.
Ja. Ganz genau.
Ja, ne? Ja.
Also das ist ein Thema, was uns viel Freude bereitet,
das ist halt auch
aber anstrengend.
Man, die Unternehmer oder Unternehmen, ich meine, das ist halt frustrierend. Ne? Du machst dir Gedanken über dein Business und was erzähle ich meinen Kunden. Und aus der Vergangenheit, ich merke das ja auch von den Unternehmen, die ich in den Wandel begleite, man denkt immer subjektiv von sich, von innen heraus. Ne? So, oh, und wir haben da ein neues Produkt und wir haben da dies und das kann das und das und technische Details will ich als Kunde nicht wissen. Ne? Und, ja, überhaupt erst mal das Umdenken im Kopf hinzukriegen, lösungsorientiert oder sogar noch härter problemorientiert aus Kundenperspektive zu denken. Ne? Also welches Problem hat der Kunde, bevor er auf die Idee kommt, dass ich dieses Produkt brauche? Ne? Denn würde er das brauchen, würde er es ja eins zu eins auch schon haben. Ja? Meistens fängt es ja an, in Google gibt man eine Problembeschreibung aus. Wie kriege ich, jetzt habe ich zum Beispiel neulich hier auf diesen schönen neuen Tischen mit meinem Permanent Edding Strich gemacht. Das heißt, ich gebe das Problem ein und sage Permanent Edding auf dem Tisch, auf der Oberfläche. Wie kriege ich das Ding weg? Genau. Ja? Und ich gebe nicht irgendwie Produkt XYZ ein. Und das suche ich jetzt, weil ich weiß es ja nicht.
Nee,
ja?
Nee, schon klar.
Aber als Unternehmen, das zu verstehen, diesen Transfer hinzukriegen. Ne? Und das ist ein Mini-Element, finde ich, im Thema Digitalisierung, digitaler Wandel, dieses Umdenken hinzubekommen. Ne? Und das ist der Punkt, wo ich finde, diese Start-ups, die Kleinunternehmen, die neu starten, die iterativ, also Schritt für Schritt mit dem Kunden Dinge entwickeln, die lernen das deutlich schneller und sind dadurch auch oder haben das Potenzial, Märkte zu zerstören oder Märkte wachzurütteln mit Produkten und Lösungen und technischen Ergebnissen, wo jemand anders gar nicht drauf kommt, obwohl er schon 30 Jahre in der Branche unterwegs ist.
Ja, ja? Aber es gibt schöne, gute Beispiele auch von Großunternehmen. Also wir haben ein paar Studenten bei uns, die kommen so von solchen Firmen wie Hornbach und sonst was, mhm, die dann Laminat verlegen. Mhm. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, muss sagen, wie kann ich das machen? Da machen die jetzt tatsächlich also erstens eine Beratung, mhm, eine unserer Freundinnen, die...
Also
die,
Hornbach oder die Studenten, die also es ist ein Projekt.
Also die Hornbach, mhm, hat einmal so einen Customer Service für wirklich komplexe Fragestellungen. Mhm. Also ich will jetzt mal, das machen die anderen Supermärkte auch. Und ich bin jetzt hier nicht der Hornbach-Fan, außerdem kein Bastler, außerdem lege ich kein Laminat. Mich hat nur das Projekt, weil wir eine Bachelorarbeit hatten, zu dem Thema beschäftigt. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich irre, dass die jetzt Filme machen, Ausschnitte, so kurze Abschnitte, wie muss ich im Grunde genommen vorgehen, wenn das oder jenes Problem passiert.
Ja.
Und das ist eine Sache, die wir uns jetzt begegnen. Und das geht eigentlich nur, und da sind wir wieder beim Thema Big Data, das funktioniert nur, wenn wir in der Lage sind, Informationen zu haben, wenn wir Maschinen hinten dran haben, die in der Lage sind, mit dieser Geschwindigkeit auch zu reagieren. Ich erinnere mich an meine Reklamationen, die ich hatte. Ich habe morgens eine Reklamation gehabt um 10 Uhr, kriegt am nächsten Tag um 10 Uhr eine Auswertung darüber, welche Reklamationen ich in der Summe hatte. Und heute haben Sie alle Viertelstunde die Information darüber, was Sie für Reklamationen haben. Mhm. Wenn Sie damit, ich sage jetzt mal ökonomisch, also wirtschaftlich umgehen, ist das ein unglaublicher Erfolg für die Kunden. Das heißt, sie können sofort reagieren und im Medizinumfeld, das darf man nicht unterschätzen, ist jede Reklamation auch ja möglicherweise die Beeinträchtigung eines Lebens.
Nee, ja.
So, und das bedeutet im Grunde Schnelligkeit. Das kann Big Data heute. Ja, mit den Maschinen und mit den komplexen Systemen. Und das Interessante, was noch mehr kann, da kommen wir noch einen Schritt weiter, ich hatte vorhin von der Maschine erzählt, die erkennen kann, dass da jetzt was kommt. Die Maschinen beginnen Schritt für Schritt auch selber zu lernen.
Das ist dann das Thema künstliche Intelligenz.
Ganz genau. Also, wobei, wie gesagt, auch da dieses Thema künstliche Intelligenz sehr zwiespältig. Es gibt ja Leute, die glauben, dass wir Menschen ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Ja, also daran werde ich vielleicht mal nicht mehr glauben müssen. Ich bin da völlig, völlig sorglos, was das anbetrifft. Natürlich sind wir entsetzt, was so eine Maschine alles kann. Mhm. Und was sie auch besser kann als wir. Und das ist schön, dass sie es besser kann, dann müssen wir es nicht machen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, dass sie all die Kreativität, die Fantasie, die taktile und auch die emotionale Fähigkeit besitzt, Kreatives zu schaffen. Ja, wenn Sie an Leonardo da Vinci denken oder an Kopernikus, völlig egal, wen auch immer Sie da rausgreifen, die wären doch genauso heute noch faszinierend, ja, und sind trotzdem keine Roboter gewesen.
Ja.
Ja, also das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Und wir hatten gestern die Gelegenheit, meine Frau und ich, einen unglaublich spannenden Film zu sehen über die Entwicklung unserer Mitlebenden auf diesem Planeten. Mhm. Ja? Sprich also Hunde, Katzen, Affen, alles, was wir so kreucht und fleucht, in welchen Sprachen die kommunizieren. Erstaunlicherweise tun sie das. Sie kommunizieren auf die unterschiedlichste Art und Weise. Sie kommunizieren über Geruch. Und wenn sie an unsere Natur denken, dann sind wir heute erst in der Lage, wirklich zu begreifen, wie funktional die Welt ineinander verschränkt ist.
Ja,
eigentlich.
Ja.
Und wenn sie so wollen, ist das schönste Beispiel für das Internet of Things der Wald.
Mhm.
Ja, weil der Wald ist dermaßen vernetzt untereinander, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Forschung ist da unglaublich vorangeschritten und hat festgestellt, dass es heute alle Pflanzen untereinander in einem Wald eigentlich vernetzt sind.
Ach so. Mhm.
Und die Hilfesteller sind die Pilze. Das ist das Netzwerk, mit denen im Grunde genommen Informationen im Wald transferiert werden. Also wenn irgendwo ein Schädling an irgendeinen Baum geht, kommt über irgendein Netz, schwuppdiwupp, eine Information. Mhm. Und wenn man in den Odenwald geht, deswegen Internet of Things, sollte man ab und zu mal machen, da kann man eins sehen, da gibt es riesige, dicke Buchen und drumherum sind hunderte von kleinen Buchen, die 2 Meter hoch sind und die sagen, Mensch, die wachsen überhaupt nicht. Die wachsen dann, wenn die Große weg ist, weil die Große ernährt die Kleinen und in dem Moment, wo der Platz der Großen frei ist, wachsen die anderen wieder weiter.
Und das ist eine Verwebung, also ein Netzsystem,
das ist ein Netz,
System ja. Wald, Ökosystem,
genau. Ne?
Als Netzwerk übertragen Richtig. Bei Internet of Things.
Richtig. Und genau so funktioniert eigentlich auch und lernt Internet of Things und lernen im Grunde künstliche Intelligenzen, denn wenn die all die Daten erfassen, nehmen wir mal an, auf der Straße hier parallel zu diesem Haus fahren alle Autos regelmäßig zu schnell.
Mhm.
Nicht? Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Irgendwann bauen sie wirklich einen Blitzer hin, der da steht, standortmäßig, weil es sich lohnt. Oder aber man lässt es so, wie es ist und sie fahren alle schnell weiter. Aber am Ende des Tages deswegen nicht schnell, weil die Brücken eher gesperrt sind, deswegen fahren sie alle langsam.
Mhm.
Also es ist das Netz, in dem wir unterwegs sind, und in den Betrieben ist es besonders so. Sie haben hier so ein schönes Chart hier von der Frau Holzei. Da sind Prozesse abgebildet und da muss ich immer an unsere Logistik denken. wenn bei uns eine Mitarbeiterin, genau, tun Sie das mal da rein, wenn bei uns eine Mitarbeiterin hier ganz am Anfang ein Telefonat hatte von einem Kunden und der sagte, ich brauche dringend ein Blutzuckermessgerät, dann hat sie im Grunde genommen in ihr System, in ihr CRM-System, die Daten eingegeben. Mhm. Sie hat mit einer Automatic Call Distribution ACD-Anlage, also automatische Erfassung von Anrufen, die dann sauber aufgeteilt werden in einem Fachbereich, dann an die richtige Person geleitet wurde, gesprochen. Die Person hat die Daten eingegeben, über das Datennetz ist das in die Logistik geflogen, dort wurde ein Auftrag elektronisch ausgeführt, da ist kein Mensch dazwischen gewesen. Jetzt wurde diese Maschine irgendwo aus irgendeinem Regallager, kein Mensch wusste, wo das Ding steht, weil dieses Lager... Man kann sich das kaum vorstellen, wenn wir nämlich unsere Marmelade sortieren, dann ist die immer an der richtigen Stelle. Mhm. Ne? Aber die Maschine weiß, wo sie die Sachen hingepackt hat. Ja. Und deswegen holt sie genau dort ab, wo sie hingepackt hat, weil das eine bestimmte verschlüsselte Nummer hat. Und diese Nummer identifiziert das System und holt das raus, bringt das runter, bringt das in eine Kartonage, zu einer Kartonage, die wird gleichzeitig mitgeliefert. Das wird da reingeschmissen, der Deckel zugeklebt.
Und der Kunde bekommt das Medikament.
Und der Kunde bekommt im schlimmsten Falle am nächsten Morgen sein Gerät. Mhm. Und das ist ich sage jetzt mal schon Geschichte.
Ja.
Das ist schon
das so. Das macht ja Amazon schon.
Das ist, ne? So, dann hat Amazon ja angefangen, diese wunderbaren Brillen einzuführen, damit die Leute, die da was rauspacken aus dem Regal, das sehen können. Ich darf Ihnen ein Geheimnis verraten. Mhm. Die Brillen braucht kein Mensch. Für den Zweck kein Mensch. Die hat damals schon keiner gebraucht. Die hat man eingesetzt, war ein gutes Business. Alle Leute haben sich so ein Ding gekauft. Ja. Ich weiß, dass die Hoffenheimer, die Fußballer, die haben mit diesen Brillen gearbeitet.
Mhm. Weil die wurden, zu welchem Zweck?
Ja, für das Training. Und zwar konnten die in der Brille sehen, der Trainer zum Beispiel konnte sehen, wie schnell läuft jetzt der im Sprint.
Okay.
Wie flexibel ist der
in der Bewegung. Also die Daten wurden gemessen und angezeigt.
Ganz genau.
Okay. Gut, dann ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das ausführliche Interview heute zum Thema Digitalisierung, digitaler Wandel.
Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann solltest du unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Mir ist es wichtig, Unternehmern auch Zukunftsperspektiven immer wieder aufzuzeigen, denn nichts bewegt uns aktuell mehr als diese Themen der Veränderung. Welche Einflüsse hat das auf unser Geschäftsmodell? Und wenn du sagst, ja, das bewegt mich tatsächlich, das hat mich auf neue Ideen gebracht, aber ich weiß noch nicht so richtig, lässt sich das in meiner Branche umsetzen? Wie sieht das aus, Katja? Kannst du mir da mal mit einem Gedankensprung helfen? Dann nutz gern den Link hier unten und vereinbare ein kostenloses Konzeptgespräch mit mir, wo wir zwei beide deine Situation, deine unternehmerische Situation durchgehen. Ich freue mich auf dich und sage liebe Grüße, deine Katja.